Ich bete noch für Nino. Großer Gott, ich danke dir, dass du Nino bei den Vorbereitungen zu dieser Predigt geholfen hast. Ich danke dir, dass du ihn begabt hast und dass du ihn segnest. Und ich bitte dich jetzt für diese Predigt von ihm ganz besonders um deinen Segen, dass du ihn ruhig machst, dass du durch ihn sprichst und dass deine Weisheit aus seinem Mund in unser Herz geht. Amen.
Amen. Liebe Gemeinde, es freut mich, hier zu sein mit euch. Diejenigen, die da sind, die anderen, die zu Hause sind. Und ich freue mich, dass ich heute mit euch zusammen diesen Gottesdienst erleben darf. Auch wenn die Umstände immer noch ungewohnt sind. Zusammen konnten wir Gott durch Lieder und Anbetung loben. Und das fördert die Gemeinschaft. Aber auch das Lesen und Studieren des Wortes Gottes ist unerlässlicher Bestandteil des Gemeindelebens und des Gottesdienstes. Als Gemeinde seid ihr dabei, die Attribute Gottes zu studieren. Und das ist sehr gut, ich freue mich. Auch das Thema für heute gehört dazu, aber diesen Aspekt des Charakters Gottes hätte ich mir wahrscheinlich als Predigt nicht ausgesucht. Gott ist eifersüchtig. Ehrlich gesagt, hätte ich lieber über die Treue, Barmherzigkeit, Liebe oder Geduld Gottes gesprochen. Und doch können wir diesen Aspekt nicht einfach so unter dem Tisch fallen lassen, wenn wir über den Charakter Gottes sprechen. Und dabei spricht die Heilige Schrift ganz offen darüber, es ist nicht etwas, was wir zwischen den Zeilen interpretieren. Als ich gesehen habe, wohin die Eifersucht Gottes zielt, da habe ich mich darüber sehr gefreut. Ich möchte dazu zwei Bibelversen vorlesen. Der erste ist in 2. Mose 20, Vers 5. Wirf dich niemals vor ihnen nieder und verehre sie auf keinen Fall, denn ich, Jahwe, ich, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Wer mich verachtet und beiseite stellt, bei dem verfolge ich die Schuld der Väter noch bis zum dritten und vierten Generation. Zweiter Text, 2. Mose 34, 14. Du darfst dich von keinem anderen Gott anbetend niederwerfen, denn Jahwe ist ein eifersüchtiger Gott und heißt auch der Eifersüchtige. Also wir befinden uns bei beiden Bibelzitaten mitten in den 10 Geboten. Genau da will Gott, dass wir wissen, dass Eifersucht sein Name ist. Vielleicht geht es euch so wie mir, dass ich euch unwohl fühlt bei dem Gedanken, dass Gott eifersüchtig ist. Ist er nicht ein Gott der Liebe? Was ist das alles zu verstehen? Wie ist das alles zu verstehen? Steht nicht im Neuen Testament, dass wir gegen Eifersucht in uns ankämpfen sollen, dass sie uns nicht beherrschen soll? Ja, wenn wir an Eifersucht denken, dann haben wir meistens vor Augen dieses Gefühl der innerlichen Verletzung, weil uns jemand enttäuscht oder enttäuscht hat. Ist Gott so? Wie oft haben wir von Ehe- und Familiendramen gehört, wo zum Beispiel ein Mann seiner Verlobten oder Frau nachgeht oder umgekehrt und entdeckt, dass ihr untreu ist und aus verzehrender Eifersucht kommt es zu Gewalttaten? Ich habe mal im Internet nachgefragt, habe einiges gesehen, wie Eifersucht dort beschrieben wird. Hier ein Beispiel aus dem Duden. Starke, übersteigerte Furcht, jemandes Liebe oder einen Vorteil mit einem anderen teilen zu müssen, oder an einen anderen zu verlieren. Wir sehen also, dass es hier um Beziehungen geht, die eng sind, die für die Partner bedeutend sind, die lebensbestimmend sind. Wenn wir genauer hinsehen, dann müssen wir feststellen, dass die menschliche Eifersucht aus der Angst, von jemandem oder etwas verdrängt zu werden, gespeist wird. Es ist ein negatives Gefühl, das meist vom Egoismus getrieben ist. Eifersucht ist der Brutkasten für Neid, Groll, Argwohn und vieles mehr. Eifersucht in diesem Sinne ist ein zerstörerisches Gefühl. Da kommt die Frage automatisch, ist Gott so? Würde das nicht vielen anderen Bibelstellen widersprechen? Und doch steht es in der Bibel. Es heißt dort sogar, dass sein Name Eifersucht ist. Es lohnt sich also, dieser Sache nachzugehen, um zu verstehen, was da wirklich gemeint ist, damit unsere Sicht von Gott in die richtige Richtung geleitet wird. Deswegen müssen wir uns Gedanken über diese Eigenschaft Gottes, die Eifersucht Gottes, machen. Das Erste ist, die Bibel lehrt uns, dass Gott eifersüchtig ist und dementsprechend gibt es eine göttliche Eifersucht. Nicht jede Eifersucht ist sündhaft. Es gibt eine richtige Eifersucht zwischen Ehepartner, die dafür sorgt, dass die Gefühle nicht abirren und die Ehebeziehung beschützt wird. Auch der Apostel Paulus redet von einer göttlichen Eifersucht. In 2. Korinther 11, Vers 2. Denn ich liebe euch eifersüchtig mit der Eifersucht Gottes. Ich habe euch einem einzigen Mann verlobt, nämlich Christus, und dem will ich euch als unberührte Braut zuführen. Paulus redet hier von der Gemeinde in Korinth, und diese Gemeinde war in Gefahr, dass sie sich falschen Lehren hingab. Und so ist Paulus unzufrieden, besorgt und er kämpft um sie, indem er mit Eifer sagt, was nicht gut läuft und aufdeckt, wo sie Jesus nicht die Ehre geben in ihrem Leben. Das nennt Paulus Eifersucht Gottes. Genau so ist Gottes Eifersucht. Es ist eine heilige Wachsamkeit gegen alles, was unsere Zuneigung und Liebe von ihm weglenken will oder verunreinigen will durch Kompromisse, die die Bibel nicht vorsieht. Mit anderen Worten, Gottes Eifersucht wurzelt in seiner Liebe für uns. Weil Gott uns liebt, deswegen muss er alles hassen, was unsere Liebe für ihn beeinträchtigen würde. Seine Eifersucht ist somit ein Ausdruck seiner Liebe für uns. Seht ihr, göttliche Eifersucht ist nicht gleichzusetzen mit dem menschlichen Gefühl der Eifersucht. Bei der menschlichen Eifersucht geht es um mich. Sie ist selbstsüchtig, denn mir wird nicht gegeben, was ich denke oder ich mir vorstelle, dass es mir zusteht, und sie basiert auf Stolz. Die göttliche Eifersucht ist eine standhafte, unwandelbare Wesensart. die sich gegen alles richtet, was die Liebe seiner Geschöpfe zu ihm untergräbt. Es geht darum, dass Gott nicht möchte, dass die Beziehung zu ihm verloren geht. Sie ist Liebe in Aktion, die in Aktion tritt, weil die Beziehung zu ihm in Gefahr ist. Im Moment, wo andere Dinge im Leben wichtiger werden, tritt Gottes Eifersucht in Kraft, nicht etwa, weil er selbstsüchtig wäre, sondern weil unsere Beziehung zu ihm beeinträchtigt wird. Gott braucht uns Menschen nicht, um zufrieden und glücklich zu sein. Die Dreieinigkeit ist schon zufrieden und glücklich. Aber wir brauchen ihn, denn wir sind von der Schöpfung her für die Beziehung mit ihm geschaffen. Doch durch die Sünde, die unsere Welt und uns Menschen durchseucht hat, schlimmer als Covid-19, drängen sich andere Dinge und Ziele in unserem Leben und Herzen auf, die den Platz Gottes einnehmen wollen. Das können gute Dinge sein, die jedoch plötzlich wichtiger werden geworden sind als die Beziehung zu Gott, der Beruf, die Karriere, das Geld, der Partner, die Kinder, der Sport, die Liebe, das angesehen werden, das geschätzt sein und so weiter und so weiter. Und da tritt Gottes Eifersucht in Aktion und besteht darauf, dass er der Einzige ist und dass unsere erste Liebe ihm gelten soll. Genau wie in der Ehe. Der Ehepartner soll nach Gott die wichtigste Person sein und nichts soll sich dazwischen schieben. C.S. Lewis hat mal gesagt, wir wollen keinen Vater im Himmel, sondern wir wollen einen Großvater im Himmel. Warum? Nun, ein Vater besteht darauf, dass die Kinder bestimmte Dinge tun oder nicht tun. Normalerweise. Der Großvater darf der coole Opa sein, die Süßigkeiten verteilt und so manches durchgehen lässt und der dann die Enkel wieder nach Hause schickt. Manche wünschen sich, dass Gott solch ein Großvater ist und ausschließlich die Bedürfnisse der Menschen befriedigt. Ein Vater gibt nicht alles. Er gibt das, was wir brauchen und das Beste für uns ist. Er tut es aus Liebe für sein Kind. Ein Gott, der nicht eifersüchtig ist, ist auch kein Gott der Liebe. Du kannst nicht von Gott der Liebe reden, ohne von Eifersucht zu reden. Seine Eifersucht ist ein Ausdruck seiner Liebe für uns Menschen. Er braucht uns nicht, so wie ich schon gesagt habe. Er könnte uns einfach laufen lassen und wir würden unweigerlich ins Verderben laufen. Aber weil er uns liebt, ist seine Eifersucht ein Zeichen dafür, dass er nichts in uns duldet, was ihn aus dem Zentrum vertreibt. Seine Eifersucht ist ein Ausdruck seiner Liebe, die in Bewegung gerät, die er zürnt, die er zieht, auch durch schwierige Umstände, immer mit dem Ziel, die Beziehung aufrecht zu erhalten. Was für eine Beziehung will Gott? Gehen wir einen Moment zurück zu den oben gelesenen Versen. Wir müssen wieder auf den Text gehen. Diese zwei Texte befinden sich mitten zwischen den 10 Geboten. Was war da passiert? Nun, Gott hatte sich dieses Volk Israel, das keinerlei Bedeutung hatte, erwählt. Er hat es aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt. weil er sie in ein herrliches Land bringen wollte. Nicht etwa, weil sie es verdient hätten. Nein, weil er sie liebte, lesen wir an anderer Stelle. Denn das Volk hat gefragt, warum hat Gott uns erwählt? Und er hat gewartet, dass sie sagen, ja, weil ihr wunderbar sagt. Und Mose sagt, weil er euch liebte. Punkt. Mitten in der Wüste lässt er den Anführer Mose auf einen Berg kommen und lässt ihn wissen, wie sie die Beziehung zu ihm und untereinander leben sollen. Er macht in den 10 Geboten unmissverständlich deutlich, dass er Gott allein ein Anrecht auf ihre Liebe und Ehrerbietung hat und dass sich da nichts dazwischen drängen soll. Sie hatten in Ägypten gelebt, wo viele verschiedene Götter angebetet wurden. Ja, die meisten Völker damals verehrten viele Götter. Sie kannten es so, der eine oder andere hatte vielleicht auch mitgemacht. Gott hatte sie aus dieser Gesellschaft herausgeholt und gibt ihnen eine neue Identität und neue Lebensstandards, nach denen sie leben sollen. Und vor allem sollten sie nur ihn allein anbeten und verehren, weil er der Schöpfer, der Herr, der ich bin, ist. Was erwartet er nun von denen, die zu ihm gehören? Genauso ist es für die, die Jesus als ihren Herrn angenommen haben, für uns. Wir sind von ihm durch das Opfer Jesu am Kreuz in eine neue Position gebracht worden, haben eine neue Identität als Kinder, als seine Kinder bekommen und sollen nach seinem Willen leben. Jesus hat das auf vielfältige Weise gesagt und gezeigt. Was bedeutet das praktisch für uns? Er möchte den ersten Platz in unserem Leben einnehmen. Du darfst dir kein Gottesbild machen, kein Abbild von irgendetwas im Himmel, auf der Erde oder im Meer. Wirf dich niemals vor ihnen nieder und verehre sie auf keinen Fall. Das war das genaue Gegenteil von dem, was die Israeliten kannten. Doch sie sollten verstehen, dass nichts und niemand jemals mit Gott konkurrieren kann. Aber in den Herzen der Menschen schleichen sich Bilder und Vorstellungen von Gott ein, die ihm nicht entsprechen. Denn nichts von Menschen Gemachtes kann den Charakter, die Größe und Herrlichkeit Gottes so einfangen, wie er in Wirklichkeit ist. Wenn wir Gott mit menschlichen Objekten darstellen wollen, limitieren wir ihn auf unsere Vorstellungen. Doch Gottes Größe und Heiligkeit kann und soll nicht von Menschen dargestellt werden, denn wir Menschen würden uns an diese Dinge festhalten. Doch Gott sagt, ich bin Jahwe, das ist mein Name. Diese Ehre lass ich mir von niemand nehmen. Den Götzen gebe ich nicht mein Lob. Jesaja 42, 8. Gott wendet sich gegen alles, was ihn verdrängt, was wichtiger wird als er, was den Menschen von ihm wegzieht, was ein Götze im Leben des Menschen wird. Und das gilt genauso heute. Und dann natürlich kommt die Frage, gibt es in deinem Leben Dinge, Personen, Bestrebungen, Ziele, Wünsche, die Gott aus dem Zentrum deines Lebens verdrängen? Gibt es etwas, was du mehr liebst als Gott? Einen Menschen, deine Eigenständigkeit, dann könnte Gott dich einfach laufen lassen. Doch weil er dich liebt, tut er alles, um die Beziehung zu ihm wieder aufzurichten. Seine Eifersucht kämpft um dich. Du kannst dich für ihn entscheiden und dich ihm unterstellen. Du kannst dich aber auch gegen ihn entscheiden und du musst mit den Konsequenzen auch leben. Israel hatte das auch erlebt. Immer wieder hatte Gott sie ermahnt und gerufen, dass sie sich nicht anderen Göttern hingeben sollten, dass sie nach seinem Willen leben sollten. Viele Propheten hatten sie im Namen Gottes ermahnt und gerufen, gefleht. Gott hat es ihnen oftmals sagen lassen, dass er ein eifersüchtiger Gott ist, der geduldig ist, der es aber auf die Dauer nicht erlaubt, dass seine Kinder ihr Herz von ihm abwenden. Doch sie wollten ihr Ding machen. Sie waren halsstarrig und eigensinnig, so wie wir auch sind manchmal. Doch dann kam der Tag, als Gott ein anderes Volk schickte, das kam und sie eroberte, viele Menschen um die Gefangenschaft führte und viele im Leben lassen, das Leben lassen mussten. Das war Gottes Notbremse, um den weiteren Verfall seines Volkes zu verhindern und sie wieder zurückzubringen, dass sie sein Wort ernst nehmen. Und auf diesem Punkt, ich frage mich manchmal, nur Fragen, ich frage manchmal, ob das, was wir heute erleben, diese Pandemie, nicht auch so eine Notbremse Gottes ist, damit wir ins Nachdenken kommen. Wie weit haben wir uns als Volk und als Christen schon von Gott entfernt? Auf allen Ebenen gibt es Bestrebungen, Gott aus dem Leben und unseres Volk herauszuhalten. Die Bibel hat keinen Wert mehr, um Lebensstandards zu setzen. Wir Menschen entscheiden selbst, was gut und für uns gut ist und klopfen uns auf die Schulter, wenn etwas gelingt. Ist es nicht vielleicht Gottes Eifersucht, die einen Stopp an unseren geliebten Wohlstand und Sicherheit setzt? Wo habe ich Gottes Eifersucht in meinem Leben herausgefordert? Ihr Lieben, das sind Fragen, die ich mir stelle. Und wir sollten uns prüfen, um zu sehen, was unser Leben vorantreibt. Aber Gott sucht auch deine Treue. Er will, dass du nahe bei ihm bleibst. Sich an seine Worte halten, ist ein Zeichen dafür, dass du ihn liebst. Aber wie kannst du es schaffen? Nun, du sollst wie Jesus werden, heilig sein, wie er heilig ist. Das geht nur, wenn du dich von Gott verändern lässt. Gottes Eifersucht besteht darauf, dass wir heilig sind. Deswegen kann er uns nicht so lassen, wie wir sind. Wenn ich etwas in der Beziehung zu meiner Frau nicht gut mache und sie mir nicht sagt, dass es nicht in Ordnung ist, was ich tue oder sage, dann driften wir immer weiter auseinander. Wenn wir jedoch einer dem anderen auf liebevolle Weise korrigieren, dann können wir wachsen im Glauben und in unserer Beziehung, wir können aus unseren Fehlern lernen. Wahre Liebe ist dann bereit zu vergeben, aber sie besteht darauf, dass wir wachsen, dass wir unser Leben in Einklang mit Gott bringen. Und Gott sucht deine Nähe Denn ich, Jahwe, ich, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Dein Gott. Darin steckt der Hinweis auf den Bund, den Gott mit den Erzvätern geschlossen hatte und den Tod und den im Tod Jesus am Kreuz für uns erneuert hat. Er sagt damit: Ich gebe mich für dich hin. Ich mache mich für dich verwundbar am Kreuz. Gott hat sich in Jesus vollkommen hingegeben, damit wir ihm leben, mit ihm leben können, damit wir ihn lieben können. Und er tut alles, damit diese Liebe zu ihm nicht erlischt. Seine Eifersucht sorgt dafür, dass mein sündiges Herz sich nicht von ihm abwendet. Ohne ihn würden wir ihn leicht durch andere Dinge ersetzen und es wäre nicht mehr mein Gott. Er wäre nur Gott, aber nicht mein Gott. Jesus hat die Gesetze Gottes vollständig erfüllt und er hat uns gezeigt, wie wir mit ihm die Beziehung zu Gott in Reinheit, Offenheit und Liebe leben können. Seine Worte sollen eine Richtschnur sein, die Leitplanken des Lebens, nicht eine schwere, lastende Verpflichtung, die man nachgeht, weil sie vorgeschrieben ist, sondern weil sich darin die unbeschreibliche Liebe Gottes, die von der Schöpfung an da war, widerspiegelt. Auch als Christen tun wir uns schwer, so zu leben, wie Jesus es uns gezeigt hat. Weil wir uns immer wieder Götzen in unser Herzen errichten und seine Freiheit missbrauchen. Für uns heute sind es nicht so sehr die Statuen oder Bildern. Es sind die Ziele unseres Lebens, die Wünsche, die uns antreiben, die Motivationen, die unser Handeln bestimmen und um unser Ego kreisen. Doch Jesus legte sein Leben nieder, damit wir durch ihn und in ihm verändert werden und sensibel werden für das, was Gott für uns möchte. Und Epheser 5, 25 bis 27 sagt, und ich komme am Schluss: Ihr Männer, liebt eure Frauen, und zwar so, wie Christus die Gemeinde geliebt und sein Leben für sie gegeben hat. Er tat das, um sie zu heiligen und reinigte sie dazu, durch Gottes Wort, sie wie durch ein Wasserbad. Denn er wollte die Gemeinde wie eine Braut in makelloser Schönheit präsentieren, ohne Flecken, Falten oder sonstige Fehler, heilig und tadellos. Das ist Gottes Ziel für dir, mit jedem von uns. Deswegen setzte er alles daran, dass nichts zwischen dir und ihm steht. Seine Eifersucht hat dein Wohl im Blick, damit du in Beziehung zu ihm bleibst. Es ist Liebe in Aktion. Und dafür wollen wir ihn danken, loben, preisen und anbeten. Amen.